Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Der Landtag organisiert auch seit einigen Monaten eine neue Veranstaltungsreihe Wertehaltung Demokratie. Zielsetzung dieser Veranstaltung ist, mit Experten zu diskutieren, was bedeutet wehrhafte Demokratie, was können die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure tun, um ihrerseits einen Beitrag zu leisten, Demokratie zu sichern, zu stärken. Bei der letzten Veranstaltung hatten wir das Schwerpunktthema soziale Medien. Wir müssen seit vielen Jahren feststellen, dass soziale Medien von Demokratiefeinden, von Rechtspopulisten missbraucht werden. Und diese Problematik gewinnt nicht nur in Europa, sondern weltweit an Bedeutung. So wird angenommen, dass der Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, erheblichen Einfluss auf die Wahlen in Amerika hatte. Und russische Einflussnahme über TikTok bei den Wahlen in Rumänien hat dazu geführt, dass diese Präsidentschaftswahlen annulliert wurden. Und viele Menschen leiden darunter, dass sie angegriffen werden mit Hassbotschaften, also das, was eine Demokratie benötigt. Dialog, auch das leidet massiv. Und deswegen ist die Frage des Umgangs der sozialen Medien, wie dafür gesorgt werden kann, dass diese zu dem genutzt werden, wozu ursprünglich geschaffen wurden, Demokratie zu stärken und zu verbessern, zu einem zentralen Punkt, wenn wir über Demokratiesicherung sprechen. Wir hatten bei der jüngsten Veranstaltung die Expertin Frau Tahereh Panahi eingeladen. Und Sie haben das, Frau Panahi, ich darf Sie recht herzlich hier begrüßen zu dieser Reihe, wirklich auf eine hervorragende Weise nachvollziehbar dargestellt. Und deswegen freue ich mich, dass wir Sie auch hier in diesem Podcast als Expertin zu diesem Thema begrüßen dürfen.
Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, auch hier dabei zu sein.
Sie, Frau Panahi, sind Juristin und Forscherin und sind häufig nachgefragte Speakerin bei vielen Anlässen zu diesem Thema, sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel in den Bereichen öffentliches Recht, Umweltrecht und eben IT-Recht. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der EU-Plattformsregulierungsmöglichkeiten des DSA und sind auch Teil des Forschungsprojektes Dynamiken der Desinformation erkennen und bekämpfen Dynamo. Sie hatten das bei der Veranstaltung, habe es erwähnt, wirklich auf eine hervorragende Weise dargestellt und deswegen heute auch an Sie die Frage, welche Möglichkeiten haben wir, soziale Medien so zu regulieren, dass der diskriminierungsfreie, offene Dialog besser möglich wird? Was ist insbesondere der DSA und halten Sie ihn für ein wirksames Instrument?
Ja, da sprechen Sie schon den wichtigsten Stichpunkt an. DSA, das steht für Digital Services Act. Das ist eine EU-Verordnung, die das ganze Online-Umfeld in den Blick nimmt. Das bedeutet, die EU hat erkannt, wie bedeutsam soziale Medien, aber auch natürlich andere Phänomene im Internet für unseren Austausch geworden sind. Also unser ganzes Leben findet ja mittlerweile auf den Plattformen statt. Das heißt, wir haben eine Plattformisierung, einen digitalen Strukturwandel. Und das soll jetzt gesetzlich begleitet werden. Der DSA ist eben eine Verordnung, die die Plattformregulierung in der gesamten EU harmonisieren, also vereinheitlichen soll. Sie ist schon im Jahr 2022 in Kraft getreten, gilt allerdings erst vollumfänglich seit dem 17. Februar 2024. Da gibt es abgestufte Geltungsfristen, das heißt für die sogenannten sehr großen Online-Plattformen gilt die Verordnung auch schon früher, jeweils nach Benennung als sogenannte sehr große Online-Plattform oder sehr große Online-Suchmaschine. Und ja, wir hören hier schon raus, es gibt Unterschiede bei den Plattformen. Je nach Größe und je nach Typ des Dienstes gelten eben unterschiedliche Anforderungen. Und die Plattformbetreiber sollen eben viel mehr in die Verantwortung genommen werden, für ein sicheres, transparentes und berechenbares Online-Umfeld zu sorgen. Und das auf ganz verschiedene Weise. Also es gibt eine Fülle von Transparenzpflichten und von sonstigen Sorgfaltspflichten. Aber es kommen auch ganz neue rechtliche Instrumente zum Tragen, was die sehr großen Online-Plattformen angeht. Da sprechen wir zum Beispiel von der Bewertung und Minderung systemischer Risiken, wie etwa der Desinformation oder auch sonstiger Risiken für politische Wahlen und für die gesellschaftliche Debatte zum Beispiel. Ja, und das ist natürlich ein ganz neues Gebiet, in das sich die EU da wagt und sehr gestaltend tätig wird. Das Gesetz wurde auch als Grundgesetz für das Digitalzeitalter bezeichnet von PolitikerInnen und auch in den Medien vielfalt so rezipiert. Es soll einen weltweiten Standard setzen der Regulierung sozialer Medien. Und wir erleben allerdings in der letzten Zeit, dass dieses Gesetz massiv auch von US-Seite, also Regierungsseite, aber auch Seite der sogenannten Tech-Giganten, die selber Chefs von sozialen Plattformen sind, sehr attackiert wird und kritisiert wird. Also dass gesagt wird, wenn die EU weiter vorgehen sollte, zum Beispiel die Plattform X zu regulieren, dann droht man mit dem Austritt aus der NATO oder anderen Einschränkungen und Brüchen in der Beziehung, in der transatlantischen Beziehung. Und da sehen wir, okay, die EU hat versucht, hier einen neuen Standard zu setzen, wollte auch ein Vorbild sein für eine Regulierung, die man dann weltweit so kopieren sollte oder könnte. Und dieses Vorhaben steht nun auf der Kippe. Es ist sehr, sehr spannend, aber auch sehr beunruhigend zu beobachten, was da an Kritik geäußert wird, die teilweise sehr unsachlich ist und sehr bedrohlich wirkt. Gleichzeitig plädiere ich immer wieder dafür, dass wir selbst als auch RechtswissenschaftlerInnen und PolitikerInnen in der EU kritisch auf das Gesetz blicken müssen und schauen müssen, wo gibt es Verbesserungspotenzial, wo muss vor allem bei der Bestimmtheit der Formulierung noch nachgebessert werden, damit wir wirklich ein auch nachvollziehbares Gesetz haben, an das sich die Plattformen dann orientieren können.
Kann ich daraus schließen, dass die neue US-Regierung und auch die großen Internet-Giganten diese Vorgehensweise EU massiv kritisieren, bis zu den Drohungen, dass es ein wirksames Instrument ist, dass die Instrumente, die dort geschaffen wurden, von ihren Sanktionsmöglichkeiten wirksame Maßnahmen sind mit der Zielsetzung, einen diskriminierungsfreien, offenen Dialog ohne Falschinformationen dort zu ermöglichen.
Von einer Wirksamkeit ist auf jeden Fall auszugehen, auch wenn man vielleicht im Einzelfall nochmal differenzieren muss, welche Vorschrift dann tatsächlich wirksam zum Beispiel gegen rechtswidrige Formen von Hassrede oder Desinformation wirken kann. Dennoch sehen wir eine Abschreckungswirkung. Also ein ganz neuer Fall ist zum Beispiel, dass WhatsApp, also auch ein zum Meta-Konzern gehörender Dienst, auch eine lange Zeit darauf verzichtet hat, etwa die Chats zur Weiterverarbeitung in KI-Systemen auszugestalten in der EU, wobei das weltweit schon eingeführt wurde. Und dasselbe haben wir auch erlebt beim Dienst Threads, auch ein Meta-Dienst, der viel, viel später erst auf den EU-Markt gekommen ist, eben auch nach Angabe der Plattforminhaber, dass befürchtet wurde, man könne diese EU-Gesetze nicht einhalten. Da war dann die Rede vom DSA und auch DMA, das ist dann die entsprechende Regulierung über die digitalen Märkte. Und wir sehen hier eine Abschreckungswirkung, die zeigt, das sind wirksame Gesetze und vor allem auch dieses gemeinsame Vorgehen in der EU scheint auf jeden Fall abschreckender zu sein als das Vorgehen einzelner Mitgliedstaaten im Vorfeld des DSA.
Und die vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten, es geht ja bis zu 6% des Jahresumsatzes, scheint ja auch eine wirksame Strafe zu sein, denn die Gegenwehr ist ja ziemlich massiv. Was aber Voraussetzung ist, damit dies wirksam ist, dass auch seitens der EU-Kommission die Entschlossenheit und der politische Wille da ist, das Instrument des DSA auch intensiv zu nutzen. Haben Sie aufgrund der Verfahren, die angestrengt wurden und der Maßnahmen der EU, den Eindruck, dass dort auch die Entschiedenheit vorhanden ist, das Instrument ausreichend zu nutzen?
Ja, das ist natürlich als Außenstehende, die selbst an so einem Verfahren nicht beteiligt ist, sehr schwer zu beurteilen. Allerdings sehen wir gerade, dass zum Beispiel ein Verfahren, das gegen X schon seit längerer Zeit läuft, kein Fortschritt in der Öffentlichkeit erkennbar wird. Also das Verfahren richtete sich speziell auch gegen Desinformation, gegen Falschinformation, die auf der Plattform X nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober verbreitet wurden. Und Elon Musk als Plattforminhaber hat sich auch sehr deutlich gegen das Verfahren geäußert, hat auf seiner eigenen Plattform mehrfach behauptet, es würden irgendwelche Geheimdeals von der EU-Kommission angeboten werden. Und dann wurde eben auch dieses Verfahren von Seiten von J.D. Vance, damals noch im Wahlkampf, kritisiert. Es wurde mit dem NATO-Austritt gedroht und nun bestehen quasi verhärtete Fronten, kann man sagen. Und man beobachtet eine Stagnation des Verfahrens. Und die EU-Kommission ist jetzt wirklich in der Bredouille. Entweder sie setzt ihr Recht durch, also das demokratisch, in einem demokratischen Verfahren gesetzte Recht durch, oder sie macht einen Rückzieher und riskiert damit auch eine Souveränität. Und das sind beides keine guten Optionen. Weil es einfach sehr unklar ist, inwiefern auch von US-Seite diese Drohungen ernst gemeint sind, was genau für Folgen kommen könnten und ob das nicht einfach nur ein Drohgebaren ist. Jetzt sehen wir zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen, dass das Thema DSA auch immer wieder vorkommt, dass gesagt wird, wir müssen hier stärker diese Aufsichtsverfahren nutzen. Wir müssen uns auf die klaren gesetzlichen Vorschriften beziehen, die es gibt. Und die Medienaufsicht muss einfach stärker aktiv werden. Und das deute ich auch so, dass die deutsche Regierung das ganz klar auf dem Schirm hat, beziehungsweise die im Entstehen begreifende Regierung, die koalitionsverhandelnden Parteien, dass die das auf dem Schirm haben, dass hier ein Machtkonflikt besteht und in dem man sich eben auch stark behaupten muss.
Für mich persönlich ist ziemlich klar, Europa muss selbstbewusster werden und selbstverständlich dürfen wir uns nicht von diesen Drohungen beeindrucken lassen, denn dass leider auf die USA kein Verlass mehr ist, das haben wir ja im Ukraine-Konflikt, merken wir das auf schmerzliche Weise und bei der zentralsten Frage der Demokratie und da halte ich die Frage, ob es gelingt, soziale Medien wieder dorthin zu regulieren, dass rechtswidrige Äußerungen und systematische Fallinformationen eingeschränkt werden. Wenn das nicht gelingt, dann wird es für die Demokratie äußerst schwierig, muss man eben Selbstbewusstsein haben und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Verpflichtung der Politik in allen Nationalstaaten, aber insbesondere auch der Zivilgesellschaft, darauf hinzumachen, auch Druck zu machen, dass die Instrumente genutzt werden. Dann auch eine Frage. Sie forschen ja auch an den Auswirkungen und dem Inhalt. Jetzt wird ja von manchen auch der Vorwurf gemacht, dass durch diese Regulierung es auch eine Beeinträchtigung der Grundrechte gibt. Halten Sie die Systematik wie der DSA gegen Falschinformationen, gegen rechtswidrige Äußerungen vorgilt, dieses Spannungsverhältnis zwischen Grundrechtsschutz und einer vernünftigen Regulierung für angemessen geregelt?
Ja, bezüglich dieser Frage müsste man sich eigentlich die einzelnen Vorschriften anschauen und im Einzelfall gucken, liegt hier denn ein ausreichender Grundrechtsschutz vor? Wurde eine verhältnismäßige gesetzgeberische Entscheidung getroffen oder nicht? Und da würde ich vielleicht differenzieren. Wenn wir jetzt nur über Transparenzvorschriften reden, die es ja auch zahlreich gibt im DSA, dann sehe ich da erstmal wenig Probleme. Also wenn Plattformen verpflichtet werden, ihre Moderationsentscheidung transparent zu machen, ihre AGBs transparent auszugestalten, dass Nutzer sich eben daran orientieren können, dann ist das erstmal wenig eingreifend, etwa in Kommunikationsgrundrechte. Selbstverständlich besteht hier auch ein Spannungsverhältnis zum Schutz der personenbezogenen Daten, die eventuell in solchen Transparenzmaßnahmen dann offengelegt werden würden. Das müsste man auch im Einzelfall je nach Vorschrift genauer untersuchen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber wir sehen, dass alles, was auf sozialen Medien passiert, grundsätzlich natürlich im Spannungsverhältnis zwischen Diensteanbieter, Nutzer und dem regulierenden Staat sehr, sehr spannungsträchtig ist, was die Grundrechte angeht. Und das gibt natürlich auch etwas eingreifendere Maßnahmen als jetzt nur Transparenzpflichten. Es gibt etwa die Pflicht, über Meldungen zu entscheiden, die in einem sogenannten Meld- und Abhilfeverfahren eingehen. Da handelt es sich dann auch nur um die Entscheidung über rechtswidrige Inhalte, also nicht etwa nur schädliche Inhalte wie nicht rechtswidrige Hassrede oder Desinformation. Es wird leider teilweise in den Medien manchmal falsch dargestellt, weil das einfach auch sehr komplex ist und diese Vorschriften ja nicht eins zu eins genauso ausgestaltet sind wie etwa im Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da müsste man einfach noch mal ein bisschen genauer untersuchen, was da die Unterschiede sind. Ja, das ist dann natürlich eine Vorschrift, die etwas mehr in die Kommunikationsgrundrechte eingreift und wo die Plattform aber wiederum, und das ist der wichtige Knackpunkt, auch wieder dazu verpflichtet sind, eine objektive, nicht willkürliche und verhältnismäßige Entscheidung zu treffen, die dann ja auch wieder überprüfbar ist. Also da hat das Gesetz selber dann auch wieder Maßnahmen implementiert, die gegen eine übermäßige Beeinträchtigung der Grundrechte wirken sollen. Deswegen muss man die Vorschriften immer im Zusammenhang miteinander sehen und auch diese verschiedenen Balanceentscheidungen mit betrachten, die da schon getroffen wurden. Ich will jetzt nochmal über eine dritte Kategorie sprechen von Vorschriften, die im DSA vorkommen, nämlich den risikobezogenen Pflichten. Also sehr große Online-Plattformen sind ja verpflichtet, systemische Risiken zu ermitteln, zu analysieren und zu mindern, die durch ihre technischen Funktionen, durch ihre AGB, aber auch durch das Nutzerverhalten eintreten können. Und das sind dann sehr grob formulierte Kategorien von Risiken. Und hier sehe ich dann schon, dass das noch nicht ausreichend konkretisiert wurde, welche Formen von Risiken das sein können und dass da manche Begriffe so offen und so vage formuliert sind, dass da tatsächlich Plattformen vielleicht zu sehr in die Kommunikationsgrundrechte und andere Grundrechte eingreifen könnten. Also es ist auch nochmal die Kehrseite der offenen Formulierung, dass auf der einen Seite natürlich zu starke Eingriffe passieren können, auf der anderen Seite jedoch auch eine Passivität vorherrschen kann, wie wir es auch in den letzten Jahren gesehen haben, dass Diensteanbieter sich eben aus der Verantwortung gezogen haben und gesagt haben, ja, diese Regulierung betrifft uns zum Beispiel gar nicht oder ja, andere Ausflüchte gesucht haben. Und hier müsste man definitiv die Formulierung nachschärfen, damit einfach klar ist, was zu tun ist und was nicht. Und damit auch die Aufsichtsbehörden sich an strengere oder an eindeutigere Kriterien orientieren müssen.
Ein ganz entscheidendes Instrument ist ja die Algorithmen, ja. Und zu beurteilen, ob eine, ja, vorwerfbar illegale Beeinflussung auch von Meinung, von Wahlen durch Internetplattformen erfolgen, ist ja, indem die Algorithmen offengelegt werden und nachvollziehbar wird, wie dort gestaltet wird. Wie sieht's da aus mit der Verpflichtung im DSA, diese Algorithmen offenzulegen, auch für die Wissenschaft offenzulegen? Sind die Regelungen dort ausreichend? Und kommen die Plattformbetreiber dieser Forderung nach, die Algorithmen, deren Inhalte offenzulegen?
Also zunächst ist dazu zu sagen, dass der DSA eine automatisierte Content Moderation nicht verbietet. Also es ist schon erlaubt, ein automatisiertes Filtern vorzunehmen. Da gibt es zwar in einigen Fällen auch Einschränkungen, aber grundsätzlich ist es erstmal erlaubt. Dann gibt's allerdings, wie Sie schon angesprochen haben, einige Transparenzpflichten, die betreffen dann nicht die Algorithmen selbst, aber zumindest die Hauptparameter der Empfehlungssysteme oder auch der Anzeige von Werbung. Das ist dann wiederum ja problematisch, dass da nicht ganz klar ist, was sind die Hauptparameter und wie eindeutig da, welche Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. Da würde ich sagen, würde es auch sehr, sehr wichtig sein oder ist es sehr, sehr wichtig, dass die Diensteanbieter klarere Vorgaben bekommen, dass da nochmal ein bisschen nachjustiert wird. Und es gibt die Verpflichtung, dass Forschenden, die bestimmte Kriterien erfüllen, ein Datenzugang gewährt wird, genauso wie einigen Behörden. Bisher kommen die Diensteanbieter dieser Verpflichtung noch nicht ausreichend nach. Daher zum Beispiel gab es auch oder gibt es auch noch ein Verfahren. Vor der Bundestagswahl wurde das angestrengt, dass X dieser Forschungsdatenfreigabe noch nicht genügend nachgekommen ist. Im Eilverfahren wurde schon darüber entschieden, dass die Daten offenzulegen sind. Und daran sehen wir schon, dass hier ja von den Dienstanbietern leider oft genug vereitelt wird, überhaupt einen Forschungsdatenzugang zu gewähren oder auch ausreichende Forschungsdaten offenzulegen. Ich bin da selber auch sehr gespannt, ob in einem künftigen Forschungsprojekt von uns, was möglicherweise ja einen solchen Forschungsdatenzugang beantragen wird, wie da dann die Plattformen nachkommen werden oder nicht.
Dann eine weitere Frage, die natürlich die ZuhörerInnen stark interessiert. Was können Nutzer tun? Was kann der einzelne Bürger tun? Welche Möglichkeiten hat er, rechtswidrige Inhalte zu melden? Und was folgt dann, wenn solche Meldungen erfolgen?
Ja, Nutzer sind erstmal nicht die Adressaten des DSA. Der DSA adressiert nur Vermittlungsdienste, also Dienste, die zwischen Nutzenden interagieren und nutzergenerierte Inhalte weiterverbreiten. Aber Nutzer sind auch in verschiedenster Weise eingebunden in dieses Regelungsgeflecht. Also zum einen, wie Sie schon sagten, gibt es die Möglichkeit, rechtswidrige Inhalte zu melden. Und was dann mit den Meldungen passiert, ist, dass eine Kenntnis von dem rechtswidrigen Inhalt oder möglicherweise rechtswidrigen Inhalt eintritt und der Haftungsausschluss, der grundsätzlich besteht, entfällt. Also man muss sich vorstellen, dass ja nach amerikanischem Vorbild grundsätzlich Diensteanbieter nicht für die Inhalte haften, die in ihnen verbreitet werden und so überhaupt diese Geschäftsmodelle erst möglich sind. Aber sobald ein Diensteanbieter nachgewiesenerweise Kenntnis hat und nicht aktiv wird, dann kann auch eine Haftung begründet werden. Und da gibt es dann Konkretisierungen auch im nationalstaatlichen Recht durch das Digitale Dienstegesetz in Deutschland, wo dann auch bestimmte Bußgelder vorgesehen sind, wenn ein Diensteanbieter keine objektive und von Willkür freie Entscheidung trifft. Das ist dann auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Nutzer wahrnehmen sollten, wobei ich das ja auch nicht als ausreichend erachte, dass die Nutzer alleine hier für diese Haftungsmöglichkeit sorgen, sondern zum Glück gibt es im DSA auch noch andere Möglichkeiten, etwa die vertrauenswürdigen Hinweisgeber. Das heißt, es sind verschiedene unabhängige Stellen, die von Behörden als vertrauenswürdige Hinweisgeber benannt werden können, die auch bestimmte Unabhängigkeitskriterien erfüllen müssen und Sachkunde. Und die können eben bevorzugt auch Meldungen vornehmen, die dann bevorzugt bearbeitet werden müssen durch die Diensteanbieter. Da gibt es auch noch, finde ich, in Deutschland noch mehr Potenzial, solche Stellen zu benennen. Bisher ist da noch nicht ganz so viel passiert. Aber das alles soll eben dafür sorgen, dass diese digitale Infrastruktur nachvollziehbarer wird und Nutzer einfach informierter Handlung vornehmen können und auch aktiv werden können durch solche Nutzermeldungen.
Wir haben jetzt viel über Europa gesprochen, wegen des DSA. Und was kann auf Länderebene, wo wir Verantwortung haben, was kann da noch getan werden?
Also es ist auf der einen Seite zu beachten, dass NutzerInnen natürlich Inhalte melden können müssen, die Rechtswidrigkeitstatbestände erfüllen, die natürlich auch durch das mitgliedstaatliche Recht geprägt sind. Das heißt, in Deutschland gibt es schon eine Reihe von Straftatbeständen, etwa Volksverhetzung in bestimmten Formen oder Verleumdung, Beleidigung, die dann durchgesetzt werden durch den DSA. Und der nationale Gesetzgeber kann hier natürlich nochmal schauen, ob weitere Rechtswidrigkeitstatbestände, die vielleicht spezifisch auf das Online-Verhalten von Menschen basieren, da nochmal erlassen werden können. Das ist dann aber natürlich eine gesetzgeberische Entscheidung, die auch angepasst werden muss auf tatsächlich bestehende Gefahren im Internet. Andererseits gibt es immer wieder Bestrebungen von Regierungen, etwa auch der deutschen Regierung, selbst nochmal soziale Medien zu regulieren. Zum Beispiel hatten wir in den letzten Jahren dieses Eckpunktepapier für ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Das finde ich an sich ein sehr gutes Vorhaben, um wirklich auch die private Rechtsdurchsetzung zu stärken, weil oft sind ja gerade die Verbreiter rechtswidriger Inhalte im Anonymen unterwegs und man wird ihrer nicht habhaft. Aber da muss man auch als mitgliedstaatliche Gesetzgeber muss man darauf achten, dass das wiederum nicht europarechtswidrig ausgestaltet wird. Also wenn meine Sperrwirkung des DSA und anderer Vorschriften, die hier zu beachten ist, und mitgliedstaatliche Gesetze müssen eben ja diese Grenzen beachten, damit sie nicht wieder kassiert werden. Das wäre sehr schade.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ein Thema, was uns mit Sicherheit noch dauerhaft und lange beschäftigen wird und viele weitere Fragen, die wir auch zeitkundig ansprechen können. Ich glaube auch, wir müssen gucken, wie kann man noch ein Schadensersatzrecht weiterentwickeln, auch auf nationaler Ebene, damit die Maßnahmen wirksamer sind. KI hat schon erhebliche Auswirkungen auf die Kommunikation in den sozialen Medien über Bots und viele andere. Gott, wir nicht sprechen. Wir werden mit Sicherheit bei anderer Gelegenheit den Dialog fortsetzen zu diesem Thema. Zunächst vielen Dank, dass Sie hier bereit waren zu diesem Gespräch, und zu dem wichtigen Thema werden wir uns mit Sicherheit bei anderer Gelegenheit wiedersehen.